Deutschlandfunk. Der Tag.
Wann wir schreiten, Seit an Seit und die alten Lieder singen und die Wälder wieder klingen, fühlen wir, es muss gelingen, mit uns zieht die neue Zeit. Mit uns zieht die neue Zeit.
Ich kann es mir einfach nicht verkneifen, den alten Parteitagsschlager der SPD an dieser Stelle. Er passt einfach zu gut. Wann wir schreiten, Seit an Seit. Das klingt doch schon so, als sei die Doppelspitze bei den Sozialdemokraten quasi immer schon angelegt gewesen. Aber kann dieser Fahrplan der gebeutelten Partei wieder auf die Füße helfen? Darüber spreche ich mit Nico Fried, der das Parlamentsbüro der Süddeutschen Zeitung in Berlin leitet. Und dann spreche ich mit meinem Kollegen Benjamin Hammer in Tel Aviv über das 50 Milliarden Dollar Investitionsprogramm, das Donald Trump den Palästinensern verspricht, wenn sie mit den Israelis Frieden schließen. Ist das ein faires Angebot oder ist das eine Mogelpackung? Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Jasper Barenberg. Das Rennen ist also eröffnet in der SPD. Ab sofort können sich Kandidatinnen und Kandidaten für den Parteivorsitz bewerben. Und zwar, das ist das im Grunde Neue, allein oder lieber noch gerne im Doppelpack. Entscheiden sollen dann die mehr als 400.000 Mitglieder. Endgültig gewählt und bestätigt wird die Spitze dann auf einem Parteitag im Dezember.
Fried?
Jasper Barenberg vom Deutschlandfunk. Grüße,
hallo,
Herr Fried.
Barenberg.
Schön, dass wir ein bisschen über die SPD reden können, Herr Fried.
Ja, schön. Nicht so schön, dass wir dauernd über die SPD reden müssen.
Ja, aber jetzt müssen wir natürlich. Jetzt, wo alles klar ist, oder?
Ja.
Die SPD hat dieses Verfahren beschlossen gestern nach langer Beratung. Würden Sie sagen, jetzt ist es quasi zwangsläufig so, dass die nächste Führung eine Doppelspitze sein wird?
Ja, das nehme ich stark an, weil ich eigentlich niemanden im gegenwärtigen Personal sehe, der so viel Strahlkraft hätte und Stärke aus sich heraus, dass er oder sie alleine antreten könnte. Ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass sich jetzt über die nächsten Tage die Pärchen finden werden. Das ist sicherlich ein interessanter Prozess. Wer da wen anruft, wer schon vergeben ist, ist so ein bisschen wie früher, als man einen Partner oder Partnerin für den Abschlussball in der Tanzstunde gesucht hat. Und dann werden wir sehen, was passiert. Aber ich gehe eigentlich fest davon aus, dass es eine Doppelspitze am Ende sein wird.
Diese Forderung, es mit einer Doppelspitze zu versuchen, die war ja relativ schnell auf dem Tisch nach dem Rücktritt von Andrea Nahles. Haben Sie einen Eindruck davon, ein Gefühl dafür, warum das in der Partei sofort so großen Anklang gefunden hat?
Ich glaube, die Basis hat in den letzten Jahren das Gefühl gehabt, dass Einzelne vorne zu sehr allein verantwortlich gemacht wurden für die Probleme, die die SPD hatte. Es ist ja einerseits so, dass die SPD eigentlich eine antiautoritäre Partei ist in ihrer ganzen Einstellung zu politischen Fragen und andererseits aber doch immer unheimlich stark auf die Führungsfigur an der Spitze geschaut hat. Das war
und sich an die abgearbeitet hat, sozusagen.
Ja, und sich dann auch an der Figur abgearbeitet hat. Das war ja schon einer der Gründe, warum Gerhard Schröder damals den Parteivorsitz abgegeben hat, als er noch Bundeskanzler war. Und alle, die danach gekommen sind, hatten es wahnsinnig schwer in dieser Hinsicht. Auch Sigmar Gabriel, obwohl er einige Jahre durchgehalten hat. Das heißt, die Parteibasis ist immer sehr stark auf die Führungsfigur fokussiert. Und jetzt hatte man einfach das Gefühl offensichtlich sehr stark bei den, wenn Sie so wollen, einfachen Mitgliedern, dass es jetzt mal auf eine Art Gruppenteamlösung hinauslaufen soll. Und so ist man dann auf diese Lösung mit zwei Vorsitzenden gekommen. Ob das wirklich dann der Weisheit letzter Schluss ist, wird sich zeigen.
Ja, da wollen wir gleich auch unbedingt noch drüber sprechen. Aber nochmal zu dem, was Sie gesagt haben, nach dem Bedürfnis jetzt nach Veränderung in der Partei. Sehen Sie das sozusagen mit einem doppelten Blick? Also auf der einen Seite, Sie haben es auch anklingen lassen, das Spitzenpersonal wirkt verbraucht. Im Übrigen findet sich ja auch von den Stellvertretern und so weiter, von den anderen in der prominenten Riege derzeit niemand, der das Heft in die Hand nehmen will. Und auf der anderen Seite so eine Bewegung von unten nach oben, also dass die Leute in den Landesverbänden, in den Kommunen, dass die wieder mehr ins Spiel gebracht werden wollen für die Parteiführung?
Also ganz grundsätzlich glaube ich, dass das Bedürfnis in der SPD an der Basis stärker wieder mitzureden, auch bei den Entscheidungen, die da in Berlin getroffen werden, das ist, glaube ich, sehr ausgeprägt. Das hat die SPD selber ein bisschen mit angeregt, und zwar in eigentlich positiver Weise, als es darum ging, ob die Partei noch ein weiteres Mal in die Große Koalition gehen soll. Das war doch eine sehr intensive Debatte dann auch. Und natürlich hat man auch bei der CDU gesehen, wie eine Auswahl zwischen mehreren Kandidaten das Parteileben, wenn Sie so wollen, beleben kann. Und mal abgesehen davon, dass es dann bei der CDU zu einem Ergebnis geführt hat, das so knapp war, dass möglicherweise nicht alle Probleme damit gelöst sind, war das schon etwas, was die Partei unheimlich geweckt hat und wo sich unheimlich viele Leute beteiligt haben. Und ich glaube, da sehen viele in der SPD eigentlich einen Anlass darin, zu sagen, wenn die das können, dann müssten wir das doch eigentlich auch hinkriegen.
Nun haben Sie schon gesagt, es kommt jetzt natürlich entscheidend darauf an, welches Pärchen sich da findet, welches Pärchen sich da auf den Weg macht zum Abschlussball sozusagen. Ein Blick zu den Grünen reicht ja, um Vorteile dieser Konstellation zu sehen, aber auch gravierende Nachteile. So lange muss man bei den Grünen da gar nicht zurückblicken. Könnten die Sozialdemokraten aus dieser Konstellation neuen Schwung und neue Stärke ziehen?
Ich glaube, das ist im Moment völlig offen. Es ist wirklich sehr schwer einzuschätzen. Es hängt dann wahrscheinlich auch sehr stark davon ab, wer jetzt überhaupt mal antritt. Es ist ja nicht so, dass seit dem Beschluss gestern Nachmittag dem Interimsvorstand jetzt die Türen eingerannt werden. Bisher hat sich eigentlich nur Gesine Schwan bereit erklärt. Alle anderen schauen noch, taktieren noch. Also die wollen ja alle auch selber sehen, wie ihre Chancen sind. Denn man darf natürlich auch nicht vergessen, wenn es mehrere mehr oder weniger prominente Anwärter gibt, sei es alleine, sei es in Pärchen, dann wird der eine oder andere auch als Verlierer aus dieser Abstimmung herausgehen. Erinnern Sie sich an die Wahl des Parteivorsitzenden in den 90er Jahren zwischen Rudolf Scharping, Heidemarie Wieczorek-Zeul und Gerhard Schröder. Da haben sich einige über Jahre nicht davon erholt, dass sie damals verloren haben. Und das muss man natürlich im Auge behalten. Ich glaube, im Moment taxieren jetzt diejenigen, die in Frage kommen, die sich das überlegen, erst einmal, mache ich es alleine, werden sie wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, das bringt nichts, und wenn nicht, mit wem gehe ich dann zusammen?
Und natürlich gibt es dann sofort Überlegungen, ach, wäre doch prima, wenn wir schon zwei an der Spitze haben sollen, dann kann man das alles schön austarieren. Dann kann man Ost und West austarieren, linke Strömung und Pragmatiker, dann kann man jemanden wählen, der schon oder aufstellen, der schon prominent ist, schon einen Namen hat, und jemand, der vielleicht noch nicht so bekannt ist. Welche, sozusagen, wenn man es anhand dieser formalen Kriterien abklopfen wollen würde, welche Konstellation ist da denn erfolgversprechend?
Also es gibt nur eine formale Vorgabe, was so eine Quotierung angeht. Das ist die, dass auf jeden Fall eine Frau dabei sein muss, was ich auch für sinnvoll halte. Alles andere überlässt man dem Spiel der freien Kräfte. Ich persönlich sehe ein Problem darin, wenn man versuchen würde, die Gegensätze in der Partei auszugleichen, indem man zum Beispiel von jedem Flügel einen Vertreter nimmt. Das setzt den Flügelstreit fort und hebt ihn in die Führungsebene, und damit ist überhaupt nichts gelöst. Ich glaube, wenn, dann sollten Kandidaten und Kandidatinnen antreten, die in etwa auch eine ähnliche Ausrichtung in der Partei haben. Eine natürlich je mittiger, je integrativer, desto besser. Und natürlich kann man dann auch kombinieren Erfahrung und eher neu. Zum Beispiel, wenn Kevin Kühnert irgendwie jemanden Erfahrenen an die Seite bekäme, dann wäre das wahrscheinlich ein recht aussichtsreiches Duo. Andererseits muss man dann sich natürlich auch überlegen, wie tariert man unterschiedliche Aufmerksamkeiten dann aus, die da entstehen könnten, auch von Seiten der Öffentlichkeit. Also das ist, glaube ich, das ist auch im Vorstand gestern noch nicht zu Ende gedacht worden, zu welchen Dynamiken das dann wirklich führt. Und das werden wir auch erst in den nächsten Wochen sehen. Es kann auch passieren, dass ganz viele sagen, mir ist das viel zu riskant, ich mache da nicht mit, ich gucke mir erstmal an, wer da sich überhaupt aufstellt und wie das dann ausgeht.
Warum muss es denn in Ihren Augen diese klare Alternative geben? Warum kann man nicht den Gedanken haben, in dieser heiklen Situation wäre es doch gut, wenn man sozusagen große, starke Parteiströmungen auch in der Spitze vertreten hat und die dann eben tatsächlich die Verantwortung, aber auch die Aufgabe haben, das so auszutarieren, dass eben eine klare Position der SPD hinauskommt? Das ist, so schätzen Sie das ein, gar nicht zu machen.
Also ich halte es jedenfalls für relativ schwierig. Es hat doch an klaren Positionen in der SPD in den letzten Jahren keinen Mangel gegeben. Wenn Sie bei der Agenda anfangen und bei der Entscheidung über die Beteiligung an der aktuellen Großen Koalition aufhören, dann gab es immer klare Entscheidungen. Es gab eine 90% Mehrheit auf dem Parteitag damals in Berlin für die Agenda 2010 und es hat nichts genützt, der Streit ging weiter. Es gab eine sehr deutliche Mehrheit, eine Zweidrittelmehrheit für die Beteiligung an der Großen Koalition Anfang 2018 und trotzdem ist die Partei da nie zur Ruhe gekommen, sondern ist in einem ständigen Rechtfertigungszwang derer, die in dieser Regierung Verantwortung übernommen haben, gegenüber denen, die diese Beteiligung abgelehnt haben. Und wenn Sie glauben, dass man das sozusagen einfach über zwei Personen an der Spitze dann ausgleichen könnte, dann bin ich da sehr skeptisch. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, aber das hielt ich für eine eher schwierige Lösung.
Wenn Sie überlegen, wie Sie die Partei erleben, wenn Sie Gespräche führen mit führenden Köpfen, was sagt Ihnen denn Ihr Gefühl im Moment? Können Sie sich vorstellen, dass zum Beispiel die SPD sich zu einem Duo mit einem leidenschaftlichen Linkskurs entscheiden könnte?
Das kann ich mir durchaus vorstellen. Das wird sicher dann auch im Zusammenhang zu sehen sein mit der Frage, bleibt man in der Koalition oder nicht? Entscheidet man sich dafür, aus der Koalition rauszugehen, auf die Gefahr hin, dass man bei Neuwahlen möglicherweise in der Opposition landet oder sehr wahrscheinlich ja in der Opposition landet, dann wird die Ausrichtung, glaube ich, eher links sein, eher klare Kante, eher traditionelle SPD-Politik. Das muss auch gar nicht verkehrt sein. Dann fällt die Entscheidung eben für Personen auch entlang der politischen Ausrichtung, die sie haben.
Nun ist ja dieses Verfahren und die jetzt dann langwierige und komplizierte Wahl einer neuen Spitze, kann ja nur ein Baustein sein auf einem möglichen Weg aus dem Umfragetief. Was muss sozusagen hinzukommen, damit es eine Chance gibt, den weiteren Abwärtstrend zu stoppen?
Ich glaube, da muss etwas dazukommen, was eigentlich im vergangenen Jahr schon ganz gut angefangen hat. Das ist ja ein Verdienst von Andrea Nahles als Parteivorsitzender gewesen, was sehr stark unterschätzt wurde, weil man sich immer nur auf die Person und etwaige Schwächen konzentriert hat. Das ist ein Versuch der programmatischen Neuaufstellung. Es hat ein großes Arbeitscamp damals gegeben, ein Werkstattgespräch der SPD. Es hat ein neues Sozialstaatskonzept gegeben, was übrigens in sehr weiten Teilen der Partei auch mitgetragen wurde. Das heißt, das zeigt, es ist auch durchaus eine Konsensfindung, eine programmatische möglich. Und das war auch ohne Doppelspitze möglich, sondern einfach in einem gut moderierten Diskussionsprozess. Und das wird die SPD weitermachen müssen, das ist völlig klar. Trotzdem hängt es natürlich sehr stark von den Figuren an der Spitze ab. Erstens, ob es denen gelingt, diesen Programmprozess fortzuführen und zweitens, ob sie dann auch in der Lage sind, den geschlossen nach außen zu vertreten und glaubwürdig nach außen zu vertreten, so dass die Wählerinnen und Wähler wieder stärker das Gefühl haben, sie wissen, woran sie bei der SPD sind und mit wem.
Und wenn das gelingt, also gute Köpfe an der Spitze und ein erneuertes, profiliertes Programm, muss man trotzdem sagen, es wird dann in den nächsten Monaten um alles gehen für die SPD?
Ja, das glaube ich schon, weil die SPD natürlich das Problem im Moment hat, eigentlich erstmal einen Boden reinzukriegen in diesen Niedergang, den sie erlebt, sowohl in den Umfragen wie auch in den Wahlergebnissen. Und die nächsten Wahlen, die anstehen in Ostdeutschland, sind ja nicht gerade besonders aussichtsreich. Brandenburg droht verloren zu gehen und das wäre natürlich ein weiterer dramatischer Einschnitt für die SPD. Und das zweite Problem, was hinzukommt, ist, dass man den Eindruck hat, die nachwachsende Wählergeneration, also all die jungen Menschen, die tagtäglich jetzt nacheinander ihren 18. Geburtstag feiern, die sind absolut fasziniert von den Grünen und laufen da sozusagen in Scharen hin. Also da ist für die SPD im Moment auch wenig zu holen und die politische Konkurrenz im eigenen Lager droht ihnen wirklich davon zu laufen. Und deswegen wird es für die Partei um alles gehen und es wird für sie auch darum gehen, einen neuen Gedanken, ein neues Gefühl anzusprechen, mit dem sie ein Alleinstellungsmerkmal hat, so wie es die Grünen im Moment mit der Klimapolitik haben. Das ist ja etwas, was der SPD völlig abgeht im Moment.
So kennen wir Donald Trump. Seit Jahrzehnten misslingt der Versuch, Frieden zu schließen zwischen Israelis und Palästinensern. Kein Problem. Woran alle bisher gescheitert sind. Trump verspricht eine schnelle und eine einfache Lösung, den ultimativen Deal wie er sich ausdrückt. Die Kurzfassung: 50 Milliarden Dollar sollen die Palästinenser erhalten und dafür dem Frieden mit den Israelis zustimmen. Frieden durch Wohlstand nennt Trump das. Seit 2 Jahren arbeitet sein Schwiegersohn Jared Kushner an diesem Plan. Den heiklen politischen Teil will er erst im November verraten. Der ökonomische Teil soll ab heute Gestalt annehmen auf einer Konferenz in Bahrain. Kann so dieser Konflikt beendet werden? Im Studio in Tel Aviv ist jetzt mein Kollege Benjamin Hammer. Hallo Benjamin.
Hallo.
Benjamin, was müssen wir über den wirtschaftlichen Teil dieses Friedensplans wissen, also über dieses Investitionsprogramm von angeblich 50 Milliarden Dollar?
Also, wir können erstmal schauen, wie es die US-Regierung darstellt. Und die sagen, wenig überraschend, das sei der ambitionierteste internationale Plan, die ambitionierteste Anstrengung ever, quasi den Palästinensern zu helfen. 50 Milliarden US-Dollar und in einem Zeitraum von 10 Jahren. Und das Geld soll teilweise auch an Nachbarländer gehen, wie zum Beispiel Jordanien, Geld für die Infrastruktur, Bildung, Krankenhäuser, eine Öffnung der Palästinensergebiete für internationale Märkte, was auch immer das bedeuten kann dann in der Umsetzung. Und 1 Million Arbeitsplätze sollen entstehen. So, das ist der erste Teil.
Klingt ja nach allem, was die Palästinenser ganz dringend brauchen.
Das klingt so, und das wird auch, das fand ich ganz interessant, in einer Hochglanzbroschüre wie von so einem Immobilienkonzern, Stichwort Trump und Kushner, dargestellt. Also das sieht erstmal alles gut aus und der Sprachstil, der erinnert dann irgendwie schon an so eine PR-Agentur, die das geschrieben hat. Und mir ist noch eine andere Sache aufgefallen, die finde ich ganz interessant bis schockierend. Da tauchen immer wieder so vermeintliche Werbefotos auf von glücklichen Palästinensern. Die lernen, die studieren, die arbeiten fleißig, die sind im Krankenhaus. Das sind echte Palästinenser und das sind Fotos, die die Amerikaner gemacht haben. Nämlich diese Palästinenser waren einmal Teil von amerikanischen Projekten, von Projekten, die durch die Amerikaner gefördert wurden. Dann hat die Trump-Regierung diesen Menschen das Geld entzogen, was sie nicht daran gehindert hat, jetzt für eine Werbebroschüre und für eine schöne, heile palästinensische Welt diese Leute abzubilden, zu inszenieren, obwohl man ihnen das Geld genommen hat.
Könnte man ja auf den Gedanken kommen, das zynisch zu nennen geradezu, oder?
Könnte man, ich verlogen. Jedenfalls fand es schon schwierig. Da ist zum Beispiel auch ein Mann dabei, wenn ich das richtig überblicke. Die Amerikaner haben tatsächlich auch das Geld gestrichen für Begegnungsprogramme zwischen Israelis und Palästinensern. Kann man denken, wie weit muss es eigentlich kommen, dass solche Programme, die ja nun wirklich über jeden Zweifel erhaben sind, dass sich Israelis und Palästinenser treffen, austauschen, übereinander und miteinander reden. Auch da hat die US-Regierung die Fördergelder eingestellt, mit der Begründung, die Palästinenser verhandeln nicht mehr mit uns. Ja, und auch ein Vertreter dieser Gruppe wurde dann eben PR-technisch in der aktuellen Wirtschaftsbroschüre inszeniert.
Wir merken schon, Benjamin, es sind durchaus Daumenschrauben im Spiel. Da kommen wir bestimmt noch mal drauf zurück. Zunächst mal von mir die Frage: 50 Milliarden klingt super. Wer soll die bezahlen?
Ist ziemlich unklar. Die Amerikaner, das ist schon klar, nicht den größten Teil. Also da wird ein Wirtschaftsplan gemacht, von dem klar ist, ja, so 70% sollten dann doch bitte von den arabischen Verbündeten der Amerikaner kommen. Die sind jetzt nicht so richtig begeistert, haben das aber jetzt auch noch nicht ausgeschlossen. Also 70%, wenn ich das richtig im Kopf habe, von den Arabern, 20% von den Vereinigten Staaten, 10% von den Europäern. Aber das Ganze hat einen Schönheitsfehler, 2 Schönheitsfehler. Erstens, wir wissen noch gar nicht, wo genau das Geld herkommen soll. Und die zweite Sache, ein großer Teil dieser 50 Milliarden Dollar sollen Kredite sein. Und da sagen die Palästinenser jetzt schon, was soll denn das? Sollen wir uns jetzt verschulden? Das ist jetzt irgendwie Teil des Jahrhundertdeals von Trump.
Da sind wir ja eigentlich schon an diesem Punkt, der einen sofort stutzig machen muss, der Tatsache nämlich, dass die Palästinenser gar nicht dabei sind und, soweit man das sehen kann, soweit ich das erkennen kann, schon diesen Teil des Planes strikt ablehnen, oder?
Genau, und das führt eben zu dieser absurden Situation, dass in Bahrain über die Palästinenser gesprochen wird, aber nicht mit ihnen. Und ich würde schon sagen, dass das relativ wenig erfolgversprechend ist, was da geschieht. Weil ja auch viele Beobachter, egal wo sie stehen, politisch sagen, da wird über die Wirtschaft gesprochen, da wird über Milliardenhilfen für Krankenhäuser und Schulen gesprochen, bevor überhaupt die politischen Vorschläge, die politischen Rahmenbedingungen vorliegen. Also, was ist mit einem palästinensischen Staat? Was ist mit der israelischen Besatzung? Was ist mit Jerusalem? Darüber wird überhaupt nicht gesprochen. Das taucht in diesem Wirtschaftsplan von Trump gar nicht auf. Jetzt muss man sagen, die Amerikaner sagen, naja, das machen wir erst im Winter. Aber trotzdem führt das schon dazu, dass man irgendwie skeptisch ist. Und ich finde schon auch die Palästinenser verstehen kann, die sagen, na sollen wir jetzt irgendwie Riesenkredite aufnehmen, ohne dass wir wissen, wie unsere Zukunft politisch und strukturell überhaupt aussehen soll.
Du bist ja in den besetzten Gebieten unterwegs gewesen, du bist gerade im Westjordanland unterwegs gewesen. Ist das auch da so, dass sozusagen es eine Übereinstimmung gibt zwischen dem, was die Leute dir berichtet haben, mit denen du gesprochen hast, und dem, was die palästinensische Führung sagt, nämlich dass es ein großes Misstrauen ist? Wir wissen ja, dass die Palästinenser schon offiziell sozusagen die Amerikaner als Vermittler in diesem Konflikt schon längst abgelehnt haben.
Ja, total. Und das ist ganz interessant, weil eigentlich erleben wir im Moment eine Zeit, wo die Menschen auf der Straße, die palästinensischen Bürgerinnen und Bürger und die Führung sich immer mehr voneinander entfernen. Die haben sich eigentlich gar nicht mehr furchtbar lieb, beziehungsweise die Unterstützung der palästinensischen Bevölkerung, die schwindet für die palästinensische Autonomiebehörde, weil Mahmoud Abbas nicht neu gewählt schon so lange an der Macht ist, weil sich die palästinensische Führung vor 2 Jahren, das wurde erst vor kurzem bekannt, eine dicke Gehaltserhöhung heimlich selbst zugeschrieben hat. Aber beim Thema USA, beim Thema Trump, da gibt es eine große Einigkeit und das verbindet dann die Palästinenser wieder und die Führung mit den Menschen, weil da eigentlich ich keinen Akteur getroffen habe, der sagt, na ja, hören wir doch erstmal zu, hören wir uns das an. Nein, das Misstrauen der Palästinenser gegenüber Trump, das ist enorm und man muss sagen, dafür ist halt einfach zu viel passiert in den letzten 1,5 Jahren, als dass man da jetzt irgendwie mit Kushner sich noch zusammensetzen möchte. Also ich gehe jetzt ganz kurz nochmal durch. Die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels, bevor sich Israelis und Palästinenser über den Status geeinigt haben, dann haben die Amerikaner praktisch alle Finanzhilfen eingestellt, die es gab für das UN-Hilfswerk für die Palästinenser, für Krankenhäuser, für, ich habe es gesagt, diese Begegnungsprogramme. Das heißt, ich will keine Phrase bemühen, mir fällt gerade nichts Besseres ein, das sogenannte berühmte Tischtuch ist zerschnitten.
Und auch da sind die Daumenschrauben wieder zu spüren, weil es ja alles darauf hinausläuft. Also wir versprechen euch jetzt jede Menge Geld. Wer das bezahlt, das müssen wir dann mal sehen. Und die politischen Rahmenbedingungen, eigentlich den Kernteil jedes Friedensvertrages, jedes möglichen Friedensvertrages, wie werden diese essentiellen und seit Jahrzehnten umstrittenen Fragen, wie werden die geregelt? Das verschieben wir noch in den November. Gibt es denn schon zumindest gerüchteweise Anhaltspunkte dafür, wie die Eckpunkte eines solchen politischen Plans dann im Herbst aussehen sollen, im Winter?
Also wir können nur spekulieren, weil eben die Veröffentlichung wieder verschoben wurde. Mal wieder, diesmal, weil in Israel der Wahlkampf wieder herrscht, weil wir Neuwahlen haben und man möchte Premier Netanyahu da nicht reingrätschen mit so einem angeblichen Friedensplan. Wenn ich spekulieren darf, und das ist schon auch das, was Leute mit Beziehungen zur Politik, Diplomaten hier sagen, dann ist das schon eine weitgehende Anerkennung der Amerikaner von zumindest den großen israelischen Siedlungen im Westjordanland, ebenso die Präsenz der israelischen Armee im Westjordanland. Da sagt ja Israel, darüber kann es keine Diskussion geben, das dient unserem Sicherheitsinteresse. Völkerrechtlich könnten wir dann sagen und so weit gehen, dass der Trump-Plan weiterhin die Besatzung des Westjordanlandes fortschreibt. Ich spekuliere weiter, wenn ich darf, mit aller Vorsicht. Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass es ja so eine Umetikettierung geben wird und geben kann. Manche könnten sagen, ein Etikettenschwindel. Im Moment nennen die Amerikaner die Führung der Palästinenser palästinensische Autonomiebehörde. Möglicherweise sagt man dann einfach mit so einem Deal, nach so einem Deal, das ist zumindest das Angebot, na gut, dann nennen wir euch halt palästinensischer Staat. Aber de facto wird sich nicht viel ändern. Und das würde dann bedeuten, wer in so einem palästinensischen Staat von den Amerikanern anerkannt von Ramallah nach Nablus fahren will im Westjordanland, der müsste israelische Checkpoints weiterhin passieren. Da würden dann die Palästinenser antworten, das hat mit einem souveränen eigenen Staat nichts zu tun.
Und über das reden wir jetzt schon sehr, sehr viele Jahre, über das, was man einen lebensfähigen eigenen palästinensischen Staat nennen kann. Die Eckpunkte, die Spekulationen, die du jetzt genannt und angestellt hast, laufen die darauf hinaus, dass es einen solchen palästinensischen Staat in diesem Rahmen, in diesem Friedensplan überhaupt geben kann?
Vielleicht überrascht uns Trump, vielleicht überrascht uns Jared Kushner, der Schwiegersohn. Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, wenn wir uns auch die Rhetorik anschauen der US-Regierung und wenn wir uns anschauen, wie selbstverständlich zum Beispiel auch der Botschafter der USA in Israel in israelische Siedlungen im besetzten Westjordanland fährt. Er ist ein erklärter Unterstützer dieser Siedlungen, hat sie auch mal finanziell gefördert. Deswegen gehe ich schon davon aus, dass dieser Plan, wenn er denn kommt, sich sehr an den Interessen Israels orientiert. Und ja, dann müssen wir sagen, was wir oder die internationale Staatengemeinschaft in Anführungszeichen als souveränen, eigenständigen Staat mit souveränen Grenzen bezeichnen würden, das von meinem Informationsstand jetzt haben weder die Israelis noch die Amerikaner vor.
Der Tag im Deutschlandfunk, heute mit Stationen in Berlin und in Tel Aviv. Mal sehen, was der Tag morgen bringt. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.